Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Lass uns mal anfangen, weil ich bin tatsächlich erst Punkt 18 Uhr nach Hause gekommen und ich habe Hunger.
Okay, das macht überhaupt nichts. Ich werde heute sowieso reichlich wortkarg sein, weil ich am Wochenende unfassbar viel geredet habe. Ich wurde vollgelabert und ich habe andere Leute vollgelabert. Du kennst mich ja, wenn ich dann richtig in Fahrt komme, dann geht's ja richtig rund.
Naja. Siehst du, und ich habe mit meiner Frau auf dem Balkon gesessen und die Sonne genossen.
Na, ist doch geil. Da hast du doch auch ein schönes, wunderbares Wochenende gehabt. Sagen wir zumindest ab Freitag 2015.
Ja, so. Ach ja, das hat uns vorher schon nicht mehr interessiert.
Naja, also, geil.
Ich hab's noch zu Ende geguckt, aber es war dann halt so.
Ja.
Ferner liefen, ne?
Ja. Nee, dann lass uns mal anfangen. Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen alle. Heute 41. Folge. Ihr hört schon, wir haben extrem gute Laune, aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe auch deshalb gute Laune, weil ich ein sehr, sehr geiles Wochenende hatte. Und von dem Hertha-Spiel Gott sei Dank nicht allzu viel gesehen habe. Es sind nämlich umgedrehte Vorzeichen. Dieses Wochenende war es anders als sonst, die Arbeitsverteilung von uns beiden in dem Podcast. Sonst ist es ja tatsächlich so, dass ich die Spiele gezielt gucke, während David sich volllaufen lässt. Und dieses Wochenende haben wir das mal umgedreht.
ob man das jetzt so sagen kann. Also ich habe es mir angetan, ja.
Ja. Bevor wir gleich loslegen, so richtig schön ausführlich mit dem Spiel, ne, in all seinen Facetten, das werden wir ja sicherlich tun, ne? Jede Minute werden wir durchkauen, jedes Tackling analysieren, jede taktische Veränderung in diesem brillanten Kick, den wir da erleben durften. Was war für dich die schönste Meldung des Wochenendes, von Hertha abgesehen?
Des Wochenendes? Beamte sollen jetzt in die Rentenkasse einzahlen?
Dass du immer gleich so garstig werden musst.
Was denn?
Ja, das ist natürlich auch extrem schön, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Für mich war die allerschönste Meldung des Wochenendes tatsächlich, dass unser Papst Leo der 14. tatsächlich Baseball-Fan ist.
Ja, ist ja auch ein Ami.
Ja, der ist White Sox-Fan, wusstest du das?
Nee, wusste ich noch nicht, aber Chicago.
Der liegt nahe, ne? Habe ich auf jeden Fall gelernt, weil ich mir ein Interview mit einem seiner Brüder angehört habe. Natürlich, so Päpste haben ja auch ganz normale Familie möglicherweise vorher gehabt, also zumindest Geschwister meistens. Und der hat wohl zwei, wenn ich das richtig erinnere, und die waren beide irgendwo auf irgendeinem Channel im Interview und haben so ein bisschen über ihn aus dem Nähkästchen geplaudert. Und tatsächlich ist der großer Baseball-Fan. Und sein großer Bruder hat ihn dann tatsächlich auch gleich mit einer WhatsApp geärgert, nachdem er zum Papst gewählt wurde im Konklave, und hat ihn gefragt, ob er denn jetzt schon seine roten Socken anhätte. Das finde ich irgendwie geil.
Das ist fies.
Das ist aber wirklich bösartig.
Ja, das könnte ich gewesen sein.
Ich muss aber sagen, also ich habe ja normalerweise damit nicht allzu viel am Hut. Ne? Ich finde das ja immer so herrlich skurril, deshalb spreche ich so gerne darüber, so von außen betrachtet. Aber es macht ihn mir irgendwie sympathisch oder sagen wir zumindest ein bisschen menschlicher. Wie nennt man das, diesen Würdenträger? Ja, wenn der einfach ganz normale Interessen hat, so wie du oder ich oder ihr da draußen, und wenn der Mann einfach überzeugter Baseball-Fan ist, dann muss ich mir das tatsächlich jetzt vorstellen, wie der dann da irgendwo auf seinem Thron sitzt, da irgendwo im Petersdom oder wo auch immer der dann da wirklich seine Tage verbringt im Vatikan und sich dann da irgendwie MLB-TV reinpfeift. Das finde ich irgendwie niedlich.
Ey, Franziskus war als guter Argentinier Fußballfan.
Geil.
Also Die Hard Hooligan von
Boca?
Nee, eine kleinere Mannschaft.
Ah, ja, okay.
Ich komme noch drauf.
Ja, ist auch egal. Ich war am Wochenende, das muss ich auch kurz erzählen, ich war in der Stadt, in der Deoviso Seevolk zuletzt gespielt hat.
Ich glaube San Lorenzo.
San Lorenzo.
Ich bin nicht alles täuscht.
Ja. Wie viele Liga spielen die?
Erste.
Ah, okay, ich noch nie gehört, in meinem ganzen Leben noch nicht.
Club Atletico San Lorenzo.
Aber ich glaube, ich kenne ansonsten auch nur noch Gevar Plata aus der argentinischen Liga. Ich weiß es gar nicht, was kennt man da noch?
San Lorenzo ist so ein kleinerer Verein aus Buenos Aires.
Naja, okay. Was wollte ich gerade erzählen? Achso, ich war in der Stadt von Deoviso Seevolk in Groningen. Und ich bin schwer, schwer begeistert von der Stadt. Also nicht nur, dass das sowieso aus ganz persönlichen Gründen eine extrem geile Ausfahrt war. Wir waren zu sechs unterwegs, wirklich sechs alte Baseball-Jungs. Wir machen das immer einmal im Jahr irgendwie, dass wir irgendwo hinfahren. Und dieses Jahr stand das unter dem Motto, I'm getting divorced, weil nämlich der Organisator gerade irgendwie auf seine Scheidung zutingelt und sich dachte, komm, feiern wir mal alle ordentlich. Es war extrem lustig. Die ganze Stadt, ne, ist vollgestickert mit Groningen-Stickern, logischerweise, aber es gibt einen von den Ultras, die haben irgendwie so einen Löwenkopf drauf und man muss wirklich in diesem stilisierten Konterfei die ganze Zeit an unseren Deoviso denken, wenn man das sieht. Also jedes Mal dachte ich immer so, was macht der da an der Straßenlaterne, ne? Aber dann sind das immer die Ultra-Aufkleber. Das ist wirklich lustig. Müssen wir vielleicht irgendwie über unseren Channel mal verlinken. Ich habe einen fotografiert, sieht echt geil aus, das Ding.
Die sind grün-weiß, oder?
Ja, genau. Ganz genau. Und wie die ganze Stadt ist da wirklich zugestickert. Das ist wirklich geil. Hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Dann will ich noch kurz zwei Tipps loswerden. Was man, wenn man mal in dieser Stadt ist, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, da mal hinzufahren. Erstens, es ist nicht so teuer wie viele andere europäische Städte, die eigentlich so fürs Party machen gedacht sind. Man kann sich das absolut leisten. Wir hatten also wirklich auch für kleines Geld tatsächlich ein Ferienhaus, das zu einem Hotel gehörte, mitten in der Innenstadt, das über drei Stockwerke lief. Mit Blick quasi wirklich auf diese Grachten, aufs Wasser. Und dann komme ich gleich zu dem allerersten Tipp. Wir waren auf einem Grill-Barbecue-Boot. Das haben wir uns ausgeliehen. Das ist so ein großes, rundes Luftkissenboot in knallrot gewesen, wo dann in der Mitte eingelassen ein Grill war. Und unter dem Grill war dann tatsächlich nur so was Ähnliches wie ein Kühlschrank. Und dann konntest du über eine App vorneweg bestellen, was du da gerne grillen möchtest und was du da trinken möchtest. Und das ganze Ding hat dann mit 5 Stück Fleisch und 2 oder 3 Getränken hat das ein 30er pro Person gekostet, ne? Und dann konntest du da irgendwie den ganzen Nachmittag durch die Grachten schippern, alleine. Also gab eine kurze Einweisung. Einer von uns durfte dann angeblich natürlich nichts trinken, so haha. Und dann ging das los. Und wir hatten also wirklich, wirklich einen riesen Spaß da drauf. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also das nennt sich irgendwie Barbecue Grill Boat. Und findet man sicherlich im Internet ganz easy. War geil, ja.
Das war das Ding, was sich so gedreht hat.
Das war das Ding, was sich so irre gedreht hat. Also wenn du halt, du hattest so einen richtigen Steuerknüppel in der Hand. Ne? Und wenn du dann, ich sag mal, schon so ein paar Heineken, also wir haben, also es ist unfassbar, ne, wie viel Heineken man da trinkt in dieser Stadt, weil es auch gar nichts anderes gibt. Das ist vielleicht der einzige Downer da drin. Wenn du nicht gerade in so einen Pub läufst, dann gibt es eigentlich überall nur Heineken. Egal. Das ist natürlich richtig so rummelmäßig, wenn du auf diesem Grillboot sitzt und dann diesen Steuerknüppel einfach nur nach links hältst, dann dreht sich das Boot um sich selbst, weil es natürlich rund ist. Und dann hast du wirklich irgendwann so einen richtigen, ja, so bist halt kurz vorm Übergeben, ne? Kennst du ja noch so vom Spielplatz früher.
Oh Gott.
6 erwachsene Männer, voll die Affen auf so einem Grillboot. Das war wirklich toll.
Dass die euch nicht gleich abgeschossen haben.
Ja, ein Wunder, dass wir das Ding überhaupt zurückgekriegt haben in der ausgemachten Zeit. Naja, egal. Und der zweite große Tipp ist tatsächlich, es gibt eine unfassbar wirklich geile Kneipe da. Die nennt sich die Drei Geschwister. Das sind quasi drei Kneipen, die sich auch, weil es drei unterschiedliche Häuser sind, zusammengeschlossen haben. Das heißt, es wird nach hinten unfassbar groß in den Katakomben. Es ist wahnsinnig verwinkelt, hat unfassbar viele, viele Kneipenräume, die alle unterschiedlich eingerichtet sind. Überall sind Fernseher, wo du Sport und Fußball natürlich auch gucken kannst. Es gibt, ganz hinten gibt es auch einen Room, wo eine Tanzfläche drauf ist, die sich dreht. Und auf der Mitte dieser drehenden Tanzfläche ist eine Bar. Das ist sensationell. Oh. Und wenn du das überlebt hast, kannst du eine kleine Wendeltreppe hochlaufen ins Obergeschoss. Und dann ist da oben also wirklich die allerbeste Karaoke-Bar, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und du kannst dir ja vorstellen, David, wie gerne ich Karaoke singe. Ich liebe das. Der Abend war wahrscheinlich einer meiner besten Abende überhaupt, das Karaoke-Singen da oben. Es war wirklich toll. Die haben eine monströse Anlage, die ist höllelaut, das macht richtig Spaß. Die haben, das ist ungefähr eine Songliste so groß wie Spotify. Du also wirklich kannst alles singen, das ist wirklich, wirklich geil. Und die haben ein Punktesystem. Du kannst also gegen andere Leute antreten und dann werden Scores ausgelost. Ne? Je nachdem, ob du die Töne triffst, die Tonlage triffst, den Text mitsingen kannst und so. Und der Tipp ist jetzt für mich oder für euch da draußen nicht diese Karaoke-Bar, sondern wenn du Karaoke singen willst nach 24 Heineken, dann such dir nichts von Avril Lavigne aus und schon gar nicht Skaterboy, weil der Text ist einfach zu schnell.
Gott. Also ich bin bei Saufen und es dreht sich die ganze Zeit ausgestiegen.
Ja.
Oh Gott.
Also es war einfach, sorry, nochmal zum Abschluss, es war wirklich sensationell und ich grüße hiermit die Jungs, ich weiß, dass sie das auch hören, ich grüße euch alle Chandra Schmatten, Lady, Paul und Rally, danke euch, dass wir so eine geile Fahrt hatten, vielen Dank, es war geil. So.
Ja, und damit werden wir wieder am Ende für diese Woche und
genau, wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
So, wir müssen ja wohl oder übel so langsam Richtung Hertha kommen.
Was trinkst du denn heute?
Auf jeden Fall kein Heineken. Da bin ich durch mit.
Möchtest du nicht verraten, ja?
Ich verrate das heute nicht, was ich trinke. Sagen wir mal so, wir haben noch Dinge mitgebracht im Kofferraum.
Also ich trinke einen Einbecker Naturradler.
Ach, das ist auch schön. Nee, also zum Warm-up habe ich jetzt einfach, bin ich ehrlich, ein ganz mein absolutes Lieblingsbier nach dem Augustiner, ne, ist ja Carlsberg, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich trinke ein ganz normales Carlsberg jetzt. Ja, es ist nicht sonderlich fancy, aber es ist das Bier der Wahl. Wenn du einfach versuchst, dich nicht abzuschießen, sondern einfach nur genüsslich ein leckeres Bierchen, das so ein bisschen so ein, ich finde ja Carlsberg hat so ein leichtes Fanta oder sagen wir Sprite, so ein Sprite-Nachgeschmack. Naja, muss man mögen.
Ja, ich frage deswegen, weil wenn du jetzt zum Spiel kommen willst, kann man sich eigentlich nur wieder einen reinballern. Das ist, pass auf. Wir stoßen an. Maza Shekeni, der läuft bis zum gegnerischen Strafraum, spielt in die Mitte und Scheran verpasst. Das war die erste Minute.
Ja.
Riesenchance für Hertha, Hertha verpasst.
Ja.
Das war's. Danach war's scheiße.
Ja, das stimmt.
Das ist so. Das ist, also, ja, es war nicht. Sie waren einfach die restlichen 89. Lass mich lügen, wie viel Nachspielzeit gab's da? Ist ja egal. Sagen wir einfach mal, die restlichen 89 Minuten des Spiels waren sie einfach schon im Urlaub. Ganz einfach.
Ich hatte das Spiel so nebenher versucht zu gucken. Ne? Du kannst dir vorstellen, in diesem Setting, was ich gerade beschrieben habe, dass es dann auf so einem Tablet nicht so easy ist, das mit zu verfolgen. Ne? Ich habe es aber trotzdem, also ich habe versucht, wie ein erwachsener Mann an einem Küchentisch zu sitzen und mir auf dem Tablet dieses Spiel anzugucken. Es ist mir, sagen wir, leidlich gelungen. Ich habe aber wirklich auch mitgeschnitten, nach dieser großen oder dieser ersten Großchance im Grunde genommen gar nichts mehr war. Wir haben ja eigentlich nur noch eine einzige Chance gehabt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war das ja irgendwann tief der zweiten Halbzeit, als Karbovnik irgendwie drin war, als der mal irgendwie an die Latte geballert hat. Aber sonst war ja gar nichts.
Nee, sonst war wirklich gar nichts. Nee. Also es war mal wieder, Moment, bleiben wir bei der Chance. Es war wieder, das haben wir in den letzten paar Spielen immer gesehen. Ich glaube sogar seit Leitl da ist. Wir fangen extrem stark an, haben gleich in den ersten paar Minuten eine Großchance.
Ja.
Machen die nicht und danach bricht es ein. Wenn wir einfach mal irgendwann diese Großchance verwandeln würden, dann würde so ein Spiel auch komplett anders laufen. Aber so kannst du echt nur sagen, wir haben verdient 0-2 verloren.
Ja. Das Problem daran finde ich ja so ein bisschen, dass wir ja vorneweg ja diese unfassbare, ja nicht Siegsträhne, aber Punktesträhne hatten, wo wir in der Formtabelle ja auf Platz 1 waren. Und zumindest ich und ich glaube auch Leitl und auch du, wir drei wollten ja eigentlich die Formtabelle gewinnen. Wir wollten ja Formtabellenmeister werden. Hatte aber den Eindruck über dieses ganze Spiel, dass der ein oder andere da auf dem Feld nicht nur dem die Formtabelle scheißegal war, sondern möglicherweise auch die Zukunft dieses Clubs, weil es nur noch um die eigene Zukunft geht, wenn ich mir das so insgesamt angucke.
Wir waren schon im Urlaub.
Genau, wir sind gesichert im Mittelfeld angekommen. Dem einen oder anderen ist das einfach scheißegal, ob du noch einen Platz hochkommst in der Tabelle oder nicht, weil die Fernsehgelder sind ihm egal, weil er sich denkt, nächstes Jahr bin ich hier sowieso nicht mehr. So sah das aus.
So ungefähr sah das aus. Ja gut, man könnte jetzt noch vorneweg ein bisschen was über die Aufstellung sagen. Das hatte natürlich auch seine Gründe, weil zum Beispiel ein Leistner war nicht dabei.
Ja.
Dafür hat Buchalakis in der Dreierkette zentral gespielt. Der hat das gut gemacht.
Ja.
Der ist aber halt noch langsamer als Leistner und ist dementsprechend noch weniger in den Sechserraum quasi als Libero gegangen, um da die Bälle wegzupflücken. So, da der Herr Demme sich mal wieder geweigert hat, sein Anforderungsprofil als Sechser zu erfüllen, war da mal, also da war ein Riesenvakuum.
Ja.
Und die Münsteraner konnten da einfach über das ganze Spiel machen, was sie wollten.
Ja. So. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Münster auch richtig on fire ist, ne, nach dem 5:0 von letzter Woche und weil es bei denen ja auch noch richtig um was ging und dann auch, sagen wir mal, dieser Trainereffekt, der sich da ja mit dem, wie heißt er, Panda, glaube ich, der sich da sicherlich eingestellt hat. Es ist mir aber als Erklärung natürlich schon auch ein bisschen zu wenig, weil eigentlich haben wir doch die letzten Wochen wirklich gut ausgesehen und auch immer genau, also den Einsatz, den wir jetzt haben missen lassen, den haben wir ja sonst jetzt die letzten 8 oder sagen wir 7 Wochen an den Tag gelegt. Wo ist das alles plötzlich innerhalb von einer Woche hin? Und wenn ich jetzt höre, dass ja die ganze Zeit jetzt ständig neue, sagen wir, Transfergerüchte im Umlauf sind. Und dann heißt es, der geht weg, der will bleiben, der muss bleiben. In diesem ganzen Irrsinn, in diesem Dickicht aus Transfervormeldungen, glaube ich, ist der ein oder andere nicht mehr so richtig bei 100% gedanklich, wenn er da aufs Feld geht.
Glaube ich auch. Also ich gucke mir gerade die Kicker-Noten an. Ja, ich weiß, Kicker, bla bla. Das Beste bei uns ist eine 4,0 bei Seevolk, Kenny und Rehse und das kann man so unterschreiben.
Ja.
Der Rest war tatsächlich ein Totalausfall. Smarsch würde ich rausnehmen. Der musste ja ganz kurzfristig einspringen, weil sich Ernst beim Aufwärmen verletzt hat. Der hat das ordentlich gemacht. Also der hat keine großen Fehler gehabt. Der war ein ordentliches Spiel. Der hat Spielminuten gesammelt. War alles gut.
Ja.
Aber der Rest war echt, ja gut. Also man kann sich jetzt drüber aufregen. Es ist jetzt einfach so. Aber das war nichts. Es war einfach nichts.
Bei Smarsch dachte ich, als ich das gesehen habe, ich wusste natürlich irgendwie gar nicht, weil ich keine Vorberichte und so sehen konnte. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, warum der drin steht. Ich habe dann irgendwann einem meiner Kumpels dann irgendwann erklärt, naja, der ist wahrscheinlich einfach drin, weil wir jetzt die Saison austrudeln lassen und jetzt auch nochmal die Reservisten bringen wollen. Ich hatte erst nachträglich gemerkt, dass der tatsächlich sich ernst verletzt hatte. Smarsch hat jetzt aber auch, glaube ich, seinen Vertrag verlängert. Ne? Der möchte bleiben. Was ich krass finde ist, ich habe das immer so abgespeichert im Hinterkopf, dass der noch gar nicht so alt ist. Ich habe jetzt gesehen, dass der schon 26 oder 27 ist, also schon so im besten Fußballeralter eigentlich. Ne? Wusste ich überhaupt nicht, weil der ist so, sie werden so schnell groß.
26, Tatsache.
Ja, ist irre, ne? Wie konnte der Mann so schnell so alt werden?
Also nach dem, was man so gerüchteweise hört, ist er tatsächlich auch nur der drittbeste Torwart im Kader.
Ja.
Da gibt es ja noch den Goller, der soll noch besser sein. Aber wie gesagt, der Smarsch, der hat es ja nicht schlecht gemacht. War halt solide, fertig.
Ja.
Aber über den Rest wollen wir irgendwie nicht reden.
Nee.
Über was ich gerne reden würde, ist das Tor von Münster zum 1:0.
Ja.
Weil, das hast du gesehen, ne?
Ja, das habe ich gesehen.
Also, No-Look-Pass dann mit der Hacke ins Tor rein. Also, es war, das war echt ein Kandidat fürs Tor des Jahres.
Auf jeden Fall, vor allem, weil der ja die Hacke ja auch aus einem extrem spitzen Winkel von links irgendwie vorm Tor auch gemacht hat, ne? Und dann auch eine ordentliche Entfernung für so ein Hacketor. Also das war schon krass, muss ich sagen.
Aber vorher schon der Pass, also wirklich so ein No-Look-Pass und dann er wird so ein bisschen rausgedrängt und dann lupft er ihn einfach mit der Hacke rein. Also das war für mich ein ganz klarer Kandidat für Tor des Jahres.
Ja, auf jeden Fall. So ein Tor schießt ja auch kein zweites Mal, das ist es halt auch, ne?
Nee.
Die genau. wurden, weil das ja auch relativ früh fiel, oder? Welche Minute war das? Aber es war doch relativ früh, wenn ich das so...
30.
Ja. Das hat denen natürlich dann auch irgendwie, sagen wir mal, den Weg extrem geebnet. Also sie haben sich frühzeitig belohnt für ihren Einsatz, weil die waren halt auch, die waren einfach fixer am Ball, was wir gerade schon gesagt haben. Die sind einfach, ja. die wollten halt gewinnen. Uns war es irgendwie wurscht, hatte man von Anfang an den Eindruck.
Richtig, genau so war es. Und es war hier der, wie heißt der, Hendricks, der war ja das ganze Spiel über saugefährlich.
Ja.
Also ganz ehrlich, zur Halbzeit hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn es 2-0 oder so gestanden hätte.
Ja.
Das war einfach nichts. Und sie haben das Einzige, was man bei Münster dann irgendwie zu bemängeln hatte, war tatsächlich die Chancenverwertung.
Ja.
Und wir hätten es verdient gehabt. Tja. Ja, also wie gesagt, erste Halbzeit ging ganz, ganz klar an Münster. Ein wunderschönes Tor. Von uns kam eigentlich nichts. War dann wieder so, wir verlieren irgendwie. Einer bekommt einen Ball, rennt gleich in 2 Münsteraner rein und der Ball ist weg. Oder spielt einen Pass und der geht zu Münster. Oder der zweite Ball geht zu Münster. Also wir haben überhaupt gar keinen Zugriff gehabt.
Genau. Und wenn ich es richtig erinnere, dann haben wir herzhaft, also sorry, es so sagen zu müssen, ne, aber so im Brausebrand haben wir herzhaft darüber gelacht, als in der Halbzeit dann die X-Goals-Werte aufkamen und wir tatsächlich es geschafft haben, was ich noch nie gesehen habe, bei 0,0 zu stehen. Ne?
Das 0,0.
Ist schon echt harter Schnack.
Ja, aber es war auch verdient. Ich glaube, am Ende standen wir bei 0,2 oder sowas.
Ja, also verschwindend gering, ne? Ja, und das war wahrscheinlich nur dieses, der Lattenknaller von Karbovnik dann.
Ja.
Zweite Halbzeit, wie fandst du, oder sorry, ja?
Ja, nee, frag.
Wie fandst du in der zweiten Halbzeit, weil in der zweiten, also ich fand die zweite Halbzeit noch pomadiger als die erste. Und
ja, da hatten sie es einfach aufgegeben. Ja.
Genau, da war es ihnen dann vollkommen egal. Da ging nur noch die innere Ticketbuchung auf die Malediven-Wahl, hatte da, glaube ich, schon Vorrang. Wie fandst du aber die Entscheidung der roten Karte von Ittrich?
Ja, kannst du machen. Also es ist Ittrich, wir motzen ja gerne über die Schiedsrichter. Mhm. Der war jetzt echt mal okay.
Mhm.
Der war ja ziemlich lange raus, glaube ich sogar.
Ja, der war irgendwie verletzt.
Ein Jahr verletzt oder so.
Ja,
die rote Karte war eine rote Karte. Was soll ich da großartig diskutieren?
Sie sind halt einfach, fand ich, mit den Grätschen sind halt beide reingegangen wie die Ochsen, nur dass der Münsteraner halt zuerst dran war, ne?
Genau, ja, und er hat ihn dann eindeutig getroffen.
Ja.
Und da war nichts mehr mit Ball. Also es,
ja.
Sie haben sich auch beide wehgetan.
Ja.
So. Es war also kein ich gehe auf den Mann und so, aber es war letzten Endes ein grobes Foulspiel und dann. Ja, warte, meine Flasche will nicht auf. So. Und so ein Radler trinkt sich ja weg wie Wasser, ne?
Naja, absolut. Vor allem bei diesen abstrusen Temperaturen, ne?
Mhm. Ja, also es ist, ja, war halt rot. Und es hat zum Spiel gepasst. Es war dann einfach. Du hast gemerkt, sie wollten einfach nur die Zeit irgendwie rumbringen und manchmal hat man ja so einen Tag, da läuft an nichts zusammen und dann sagst du dir einfach irgendwann Scheiß drauf, was soll's, dann läuft's halt nicht und das war genau das.
Ja. Prösterchen.
Ja, ansonsten, oh, danke. Ansonsten lässt sich auch zur zweiten Halbzeit echt nicht mehr viel sagen. Naja, sie haben's, offensiv war von uns ein bisschen mehr. Aber genauso, naja, mies.
Ja. Jetzt bist du weg. Du bist weg. Ich höre dich. Du bist weg. Immer noch weg. Da bist du wieder.
Da war auf einmal weg.
Skurril.
Weiß nicht warum. Ja, hat einfach den Call zugemacht.
Könnte sein, dass wir kurz vor der Alien-Invasion stehen. Und nochmal könnte alle sein. Funksignale hier unterbinden auf dem Planeten. Egal, weiter geht's.
Wo hat er mich denn unterbrochen?
Dass es nichts war in der zweiten Halbzeit.
Genau, es war nichts in der zweiten Halbzeit. Also es war nach vorne ein bisschen mehr. Es lag aber auch daran, dass Münster wirklich überraschenderweise zur Halbzeit Mittelfeldspieler rausgenommen haben, dafür einen Innenverteidiger gebracht haben. Dann auf einmal hinten mit einer Fünferkette stand. Die stand auch bombenfest, super sicher, alles gut.
Ja.
Aber dass sie schon zur Halbzeit in den Verwaltungsmodus gehen. Naja, gut. Ne, sie spielen oder haben noch gegen den Abstieg gespielt. Ja, gut, kann man verstehen. Aber wie gesagt, das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum offensiv bei uns mehr funktioniert hat.
Ja.
Wobei funktioniert heißt, naja, der Ball kam dann ausnahmsweise mal in Richtung Tor.
Ja.
Nicht gefährlich oder sowas. Und immer wieder daneben oder landet in der Mützeraner Verteidigung oder sowas.
Ja.
Und selber haben wir dann absolut amateurhaft verteidigt. Da sind wir nämlich schon in der 70. Minute.
Mhm.
Da kam wieder Jorrit Hendricks.
Mhm.
Ey. Also ernsthaft. Da Einwurf von Münster, ja?
Ja.
Und da blockt Dämme quasi dem Münsteraner noch den Weg frei, dass der ja auch ja unbedrängt da den Ball einfach einnicken kann. Und dann, ja gut, dann ist er smarsch durchgerutscht, aber was soll's, dem will ich jetzt keine Schuld geben.
Ja.
Ja, und dann war es halt, ne? Dann hatten wir die rote Karte kam erst danach, glaube ich. Also dann stand es 2-0 und dann hat sich irgendwie Gechter 6-7 Minuten später die rote Karte abgeholt.
Ja.
Und dann kam ein paar Wechsel und da war es durch.
Dann war es sowieso durch, genau. Also wie gesagt, ich habe das jetzt nicht komplett unter meinen geistigen Augen alles mitgeschnitten, was da passiert ist. Aber der innere Eindruck, der sich mir da schon verfestigt hat, den ich auch gerade so jetzt dann die letzten Tage irgendwie so in Stimmung in der Hertha-Bubble und so, wenn ich das damit abgleiche, war mein Eindruck schon noch mal ein bisschen anders als diese Schwarzmalerei, die da jetzt auch wieder gleich stattgefunden hat. Im Sinne von, es wurde gleich verglichen mit diesem Katastrophenfußball, den wir vorher gespielt hatten, vor Leitl. Und vor allem gleich mit diesem gruseligen Auftritt zu seinem, ganz am Anfang seiner...
Elversberg.
Ja, danke, genau. Was war das noch? 4-5-0 irgendwie, wo wir da unter die Räder gekommen sind?
0-4.
Genau, ja. Und das war ja nun wirklich nicht nur eine Nichtleistung, sondern der Unterschied zu der Leistung jetzt, ne, war, dass natürlich Elversberg nochmal anderes Kaliber offenbar als jetzt Münster, aber der Unterschied ist, also dass wir wirklich schlecht waren in Elversberg, also auch die Spieler selber so viele falsche Entscheidungen getroffen haben, so viel falsch im Raum standen, wenn ich das zurück erinnere, da sind ja die Dinge, das war ja wie so ein Hühnerhaufen, das ist ja dieses Mal jetzt nicht gewesen. Jetzt muss ich sagen, die Grundordnung haben sie ja gehalten, die haben ja weiter alles gehalten oder gespielt, wie sie es machen sollen, nur der Einsatz war halt nicht komplett da, ne?
Wie du sagst, Elversberg war einfach eine Nichtleistung, das war einfach schlecht und jetzt war es einfach...
Kein Bock.
Kein Bock, keine Anstrengung, einfach Dienst nach Vorschrift.
Genau.
Die haben keinen Kampf geliefert. Also es war nicht so, dass es wieder so Rückfall in alte Zeiten oder so, was auch immer. Es war einfach, die Spannung ist komplett raus und...
offenbar, genau. Ja. Also wie soll das auch anders sein? Wir kommen gleich noch zu diesen ganzen Transfergerüchten irgendwie. Aber wenn die Spieler jetzt schon offenbar die letzten Tage oder die letzten Wochen schon irgendwie mit ihren zukünftigen Vereinen verhandeln, weil die Verträge auslaufen oder weil sie halt eine Ausstiegsoption haben oder weil sie, wie auch immer, ne? Aber wenn das läuft ja schon seit Wochen. Und wenn du dann gesettelt bist...
So weit würde ich gar nicht gehen, weil... Wir können uns ja maximal noch einen Platz verbessern. Also letzten Endes bleiben wir wahrscheinlich hier, was für Elfter.
Ja.
So, also das ist dann einfach, naja, geht um nichts mehr. Also ich muss dann halt noch die 90 Minuten abreißen und fertig ist.
Ja, da hast du grundsätzlich komplett recht. Nur ich glaube, dass es einen Typ Mensch gibt, der dann seine Prioritäten innerlich anders setzt, weil er sagt, hey, ich will hier sowieso weg oder ich werde bald weg sein, der dann nicht mehr bereit ist, ans Limit oder auch über das Limit hinauszugehen. Also in einem Spiel wie gegen Münster, für die es halt ist ja Überlebenskampf gewesen, da reicht es nicht, wenn du unterhalb deiner persönlichen Leistungsgrenze bleibst, sondern du musst mindestens, um die zu matchen, musst du alles abrufen, was du selber im Kochtopf hast. Und um das Spiel dann da zu gewinnen, ne, weil die über ihre Grenze rübergehen, musst du auch über deine rübergehen. Und das finde ich natürlich schwierig, wenn wir das nicht machen. Und das bringt mich mal gleich zu dem ganz großen Punkt, den ich vielleicht noch aufmachen möchte in dieser Folge. Mal sehen. Wenn wir jetzt so viele Spieler sicherlich abgeben und so viel den Kader nochmal durchwechseln, dann hoffe ich sehr darauf, dass wir jetzt anfangen, diese Spieler auch abzugeben. Weil wir müssen das ja sowieso machen, aber dass wir Spieler abgeben, die eben sich nicht 100% committen. Und das Beispiel ist da eben Cuisance. Cuisance hat auch mal Tage, wo der nicht richtig funktioniert. aber der will immer. Man sieht, dass der immer will. Es gab jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ich habe das irgendwie auf der Rückfahrt irgendwie jetzt von Groningen gesehen. Es gibt doch diesen Channel von Flummi Report. Mhm. Der immer die Trainingseinheiten irgendwie mitfilmt und so weiter. Und da gab es jetzt irgendwie die Woche, gab es so ein Beef zwischen, so ein, ich will das jetzt nicht groß machen, ne, aber es gab so ein Trainingsbeef zwischen Cuisance und Seevolk. Und da hast du gesehen, dass die beiden sich in einem Trainingsspiel wegen irgendeiner Szene, wo Cuisance auf Seevolk gepasst hat, und der frei vor so einem Minitor stand und halt die Bude nicht gemacht hat und sich kurz entschuldigt hat. Und dann gab es aber trotzdem Beef, weil Cuisance gesagt hat, so, ey Mann, du musst ihn machen. Ey, ich will halt gewinnen, ich will immer gewinnen. Und Seevolk schreit zurück so, das kannst du einmal sagen, so, mach mich nicht an. Und dann kesseln die sich schon in so einem Trainingsspiel an, ne? Das sind dann aber offensichtlich, diese Mentalität brauchst du auch in der Mannschaft überwiegend auf einem Platz oder dann im Spiel auf dem Platz. Und ich hoffe, dass wir genau diese Spieler halten, während wir denn die anderen, dann ebenso wie jetzt Scherhand, ne, die dann nicht bereit sind, in jedem Spiel übers Limit zu gehen und vielleicht auch immer nur oder häufiger als andere, ich will nicht sagen immer, aber häufiger als andere an sich selbst denken, dass wir die irgendwie uns von denen trennen. Weil ich glaube, das ist halt ein grundsätzliches Problem in der Mannschaft. Und da bin ich mal gespannt, was da jetzt die nächsten Wochen passiert. Aber ich glaube, dass genau das, weil wir da zu viele Spieler immer noch drin haben, die so sind, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, dass das das Problem ist, warum du dann am Ende diese Spiele, wenn es um nichts mehr geht, gegen Münster nicht in der Lage bist, adäquat zu spielen.
Na, welche Spieler wären das denn?
Die wir jetzt abgeben müssten.
Deiner Meinung nach.
Ja, warte, ich mache mal die Startaufstellung auf und dann kann ich dir das gleich sagen. Ich bin hier natürlich wieder im vollkommen falschen Menü. Muss erstmal die Brüstemädchen wegklicken.
Ich habe die Startaufstellung hier. Ich kann sie dir durchgeben, wenn du möchtest.
Ja, ich hab's. So, Scherhand muss auf jeden Fall weg. Also da, das habe ich auch bei uns im Chat gelesen. Da sagte auch, einer bei uns im Chat sagte auch so, ja, Gott sei Dank, als diese Meldung rauskam, dass er seinen Wechselwunsch hinterlegt hat beim Verein. Da kam gleich, ja, Gott sei Dank, bin ich ehrlicherweise genau auf dem gleichen Punkt. Jetzt kann man noch drüber diskutieren bei Scherhand, ob das vielleicht schwierig ist, jemanden mit diesem grundsätzlichen Talent für wenig Geld wiederzubekommen. Das möglicherweise schwer zu realisieren, ne? Weil ich glaube, kolportiert kriegen wir vielleicht, weiß ich nicht, 2 Millionen für den. Aber, ja. Aber es ist ja trotzdem so, dass der häufig auch ein echter Ausfall ist, ne? Der hat wirklich ein gottgegebenes Talent, haben wir oft gesagt so, aber der funktioniert einfach sehr oft gar nicht und hat auch oft irgendwie überhaupt keine Lust und transportiert das auch. Ist schnell eingeschnappt und also hört sich hart an, aber dem werde ich jetzt keine Träne nachweinen, wenn der geht. Ich glaube,
der geht nach Gladbach.
Ja, soll er machen. Viel Spaß
und ich gute meine, Reise. Da passt er hin.
Ja, denke ich auch. Da sind schon einige Spieler aufgeschlagen, denen es am Ende nicht um Hertha ging. Soll er machen.
Ja.
Ich glaube, deshalb spielt Gladbach zwar in der Bundesliga immer noch eine Rolle, aber also sind noch in der Bundesliga, aber haben da keine tragende Rolle, weil sie zu viele dieser Spieler haben, die sehr, glaube ich, sehr eigensinnig sind und sich wenig fürs Team aufopfern. So, dann haben wir neben ihm Rese gehabt. Natürlich hoffen wir alle, dass er bleibt. Keine Ahnung, ob es gut aussieht oder nicht. Das heißt irgendwie so aus den Berliner Medien sieht ganz gut aus, weil sich der Verein irgendwie mit Rentenvertrag und bla 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 bla, Anschlussverpflichtung und wie auch immer. Weiß ich aber nicht, ob er bleibt. Müssen wir gucken. Aber den würden wir alle, glaube ich, gerne halten.
Ja, und weil er relativ dicke mit Cuisance ist.
Genau.
Der jetzt bleibt.
Genau. So, Maser ist schon weg. Der ist sicherlich auch, und das will ich dem nicht vorwerfen, weil der immer seine Leistung zumindest versucht hat zu bringen. Ist aber immer noch ein junger Spieler, der sehr schwankend in den Leistungen ist. Der war ja im Grunde genommen jetzt auch ein völliger Ausfall gegen Münster und der hat auch vorher schon Spiele gehabt, wo das nicht so geil war. So, der ist sowieso weg.
Ja, aber seine eigentliche Qualität ist ja gar nicht so dieses Offensichtliche, was immer so, schießt ein Tor und hier voll. Seine eigentliche Qualität ist ja, dass er quasi das Mittelfeld überbrücken kann, dass er diesen Ball nach vorne trägt.
Ja.
Das hat er eigentlich immer gebracht. Ja gut, in diesem Spiel jetzt nicht, aber zumindest das hat er so immer gebracht.
Ja.
Ob er dann nach vorne dann irgendwie effektiv war, aber den Ball nach vorne tragen, das hat er eigentlich so gut wie immer gemacht.
Ja. So, dann hatten wir neben ihm Cuisance. Der hat ja jetzt verlängert, haben wir gerade schon gesprochen, ist grundsätzlich ein Spieler, dem auch nicht immer alles gelingt, aber der zumindest immer will. Seevolk will auch immer, Hat natürlich auch, weil er grundsätzlich technisch sehr limitiert ist, aber der will wenigstens immer. Und auf den lasse ich nichts kommen. Ist ja mein Zweitlieblingsspieler nach dem Goat-Lechner, aber kommen wir gleich noch zu.
Stellt ihn auf die 6.
So. Stell die bitte genau, auf die kommen 6. wir schon zur Problemzone. Die 6 hat Demme bekleidet. Demme, ey, tut mir echt leid, aber der Fußballgott aus Neapel, das ist, also, da also, weiß ich nicht, ich... Kann man immer sagen, ja, der hat Erfahrung und ja, der hat mal auf hohem Niveau in Leipzig gespielt und wie auch immer und dann natürlich in Neapel, aber ich glaube, der, also ob der noch so richtig Bock hat, da den letzten Meter zu gehen, ich wage das zu bezweifeln. Es sieht zumindest überhaupt nicht danach aus. Vielleicht kann das auch nicht, weiß ich nicht.
Man muss dazu auch sagen, der war diese Saison oft verletzt.
Ja.
Hatte auch langwierige Verletzungen mit diesen Gehirnerschütterungen und sowas. Ja. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Cesar, der ist einfach nie in den Rhythmus gekommen, da wirklich zu spielen. Aber das, was er abgeliefert hat, hat mich auch nicht überzeugt.
Ja, so, neben ihm hatten wir dann Kenny. Kenny will auch weg, hat er ja im Winter schon kommuniziert. Wird auch sicherlich gehen, ist ja jetzt der Vertrag endet, den wirst du also eh nicht halten können. Der hat immer Einsatz gebracht, da bin ich ganz persönlich der Meinung, ja, als Verteidiger ist der wirklich Bombe gewesen und da bin ich dann bei Leitl, dass er in der Defensive vermutlich der beste Rechtsverteidiger in der Liga gewesen ist, in der zweiten wohlgemerkt. Ne? Offensiv war zwar oft Drang da, hat er sich aber auch über die Jahre erst erarbeitet. Der war ja jetzt auch ein paar Jährchen bei uns, als der angekommen ist, war der eine absolute Katastrophe in seinen Offensivbemühungen. Meistens hatte er gar keine Lust nach vorne zu gehen, ging das irgendwann los unter Dardai noch, als es hieß, ey, versuch doch mal auf der Außenbahn. Weißt du, kannst dich noch an diese ganze Szene oder diese ganze Zeit erinnern, als er hinter Winkler auf der rechten Außenbahn da irgendwie und dann hattest du teilweise den Eindruck, keiner von beiden hat richtig Bock, die Linie runter zu ackern. also ja, der hat immer seine Leistung gebracht, aber der ist vermutlich gedanklich jetzt auch schon nicht mehr bei uns. So, also aber egal, ist weg. Dann hast du hinten Marton Dardai. Marton Dardai, das Talent ist absolut stagniert. Der entwickelt sich überhaupt nicht mehr weiter.
Nein.
Ich denke auch, der war sowieso schon immer wahnsinnig verletzungsanfällig. Das kommt noch dazu. Der ist ja wirklich das Synonym für Muskelverletzung. Der hat ja ständig irgendwas. Deshalb macht er auch so wenig Spiele. Deshalb kommt er vielleicht auch nicht in Rhythmus. Der hat so seine Momente. Aber ob der immer noch so alles bringt, auch gerade jetzt, die Familie ist quasi schon fast weg. Palko darf nicht mehr spielen. Sein jüngster Bruder ist schon lange gewechselt. Sein Papa ist nicht mehr Trainer. Der war auch schon mal mit Hoffenheim irgendwie stark in Beziehung gesetzt. Der wird auch nicht mehr so viel bringen.
Wobei noch dazu kommt, er ist halt der Linksfuß in dieser Verteidigungskette.
Mhm. Ja.
Und genau, für die Position kommt
Kolbe
aus Ulm.
Genau, hast du absolut recht. So hat man also möglicherweise
einen wirklich, wirklich guten.
Genau, der ist also, seit wir wissen, dass wir kommen, haben wir den ja schon ein paar Mal angeguckt, der ist geil. Ja. So, dann haben wir jetzt statt Toni Leistner Buchalakis gehabt.
Sag nichts Falsches gegen Buchalakis.
Ich sag auch nichts, ich mag den auch wahnsinnig gerne. Ich weiß nicht wieso, der ist mir extrem sympathisch. Aber er ist halt einfach, also der ist der langsamste Spieler in der Liga, definitiv. Was du gerade am Anfang der Folge auch schon gesagt hattest, er konnte Toni Leistner so gesehen überhaupt nicht ersetzen, weil Leistner immer das freie Radikal in der Dreierkette ist, weil der eben dann immer dahin geht, wo es gerade schmerzen soll, wo gerade der Ball hinkommt und da versucht zu stressen. Das kann Bucher überhaupt nicht, weil er die Range überhaupt nicht hat.
Dazu möchte ich ganz kurz drei Zahlen nennen. Mh. 71 Minuten. Mh. 7,6 Kilometer und ein Topspeed von 28,99.
Aha.
Das ist nicht so langsam. Jetzt steht da natürlich nicht, wie über welche Strecke er diese Topspeed gehalten hat, aber.
Genau. Naja, gut. Mag so sein, aber wir kennen ihn alle. Ich bin mir da nicht so sicher. Und bei dem bin ich mir auch manchmal nicht so ganz sicher, ob das nicht schon lange seine Farewell-Tour ist, seit 2 Jahren bei Hertha. Und er irgendwie denkt so, ach, eigentlich Fusi ist auch ganz geil, aber die Großstadt ist auch gut, die hat es mir auch gut angetan und so. Griechenland kannte ich halt schon und naja, ich wollte noch mal raus in die Welt. So, ne? Aber ob der immer so gedanklich da so 100% dabei ist, weiß ich nicht. Bei dem glaube ich auch...
Alter Schwede.
Was denn?
Demme ist 12 Kilometer gelaufen.
Das ist viel für den kleinen Mann, aber gut.
Ja. Buchalakis, das, was er kann, das kann er gut. Und das ist in den letzten 20 Minuten reinkommen und einfach da hinten alles wegköpfen, was reinkommt.
Ja.
Das ist das, was er gut kann. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, der wird bestimmt Leistner ersetzen als, als Part in der Dreierkette.
Ja.
Das kann auch funktionieren, wenn du davor einen Sechser hast, der ja auch tatsächlich als Sechser fungiert, also im klassischen Sinn von einem Zerstörer.
Ja.
Der dann da alles, der nicht irgendwie versucht, da den Spielmacher zu geben, was da nicht funktioniert, sondern der wirklich dann die Bälle aufsaugt.
Naja, was du halt schon sagst, mit Seevolk, der hätte das sicherlich anders interpretiert, die Sechs. Man hat das, fand ich, auch in einer Szene gesehen, nämlich bei dem, ich glaube, es war das zweite Gegentor, wo Gechter denn den Pass raus oder ziemlich scharf steil schickt und gar nicht über den Sechser, sondern das, was sie jetzt häufig machen, eben auch auf Cuisance, und der leider nicht an den Ball kommt, weil irgendein Münsteraner das schon wieder gesnifft hatte und so. Aber wo war denn da überhaupt unser Sechser? Da war weit und breit niemand mehr, ne?
Der ist einfach, man weiß es nicht, ob du ihn, also es hört sich jetzt hart an, aber ob du ihn aufstellst oder nicht.
Ist auch irrelevant.
Ja, also für mich, klar, ein Sechser ist mittlerweile so was wie der neue Zehner, ja, und von hinten der Spielmacher, ja, und bla bla, aber für mich muss es halt auch erstmal defensiv seine Zone verteidigen und dann kann er nach vorne spielen. Und
ja,
dieser defensive Part, der fällt ja komplett raus.
Komplett. Der hat auch so wie Bucher auch so seine Momente, wo du siehst, dass der mal wirklich gut eben gezockt hat. Aber das ist halt einfach viel zu wenig. Insgesamt so von Spiel zu Spiel.
Ja, ja, ja.
Dann ist der ja vermutlich auch so, es hat sie diese Arie, kommt der nun, kommt der nicht, hat sie ja auch über, weiß ich nicht, 4 Transferperioden gezogen. Der wird vermutlich auch nicht wenig verdienen. Und in unserer Situation frage ich mich sowieso. Also ich kann es aus Leitls Sicht noch sehen, weil der natürlich Bock hatte, irgendwie diese Mannschaft jetzt durch die Saison zu peitschen und die Spiele bis zum Ende, bis zum 34. Spieltag zu ziehen, ne? Aber warum stellt er dann halt nicht einfach mal, und das ist so die erste Kritik an Leitl, ne? Warum stellt er nicht halt nicht mal dann in so einem Spiel Bobo Lum auf, so, ne?
Blasphemie. Blasphemie.
Ja, ist halt ein persönliches Motiv bei ihm, aber das lasse ich ihm noch durchgehen. Lass uns zu Gechter kommen.
Ja. Ich bin da voll auf deiner Linie. Das wäre so ein Spiel für Bobo gewesen, spätestens zur Halbzeit, wenn du siehst, es wird einfach nichts mehr.
Genau. Also die gehen ja auch so ein bisschen, finde ich, so in Zukunft. Wir sind ja jetzt auch so eine Art Ausbildungsverein, ne?
Ja.
Wo wir versuchen, Talente rauszubringen und die dann gewinnbringend zu verkaufen. Weil nur so werden wir in Zukunft Geld machen. Also dass da jetzt irgendwie ein großer Investor kommt und uns wieder massiv die Millionen in den Arsch schiebt, wird ja nicht passieren. Du musst also, Sponsoren kommen auch nicht. Also ich meine, was haben wir für Sponsoren? Das ist jetzt auch nichts Weltumspannendes. Du musst also junge Talente aus der Akademie. Das ist so dein Goldstandard. Das heißt, du musst...
Ja, die Bowlingbahn wollten wir ja nicht.
Ja, dann. Du musst also jemanden wie Bobo Lum oder auch Selim Delip musst du halt zeigen dann, ne? Die musst du halt bringen in solchen Spielen, wo es halt nur noch um die goldene Ananas so gesehen geht.
Ja, vor allem Selim Delip, der saß jetzt, glaube ich, das
44. Mal, Spiel, ne? Ja.
Hintereinander auf der Bank.
Ja.
Und dass er nicht mal, du merkst, es läuft nicht, dann wirf ihn doch einfach mal für die letzten 10 Minuten rein. Dann brauchst du doch nicht wieder einen Sessa bringen oder einen Thorsteinsson. Anstatt. Also, ernsthaft, oder er hat irgendwann Karpovnik, glaube ich, für Buchalakis gebracht und so weiter. Dann nimm doch lieber Selim Delip und zeig dem Jungen, ey, bis jetzt ging's noch um was, aber jetzt kriegst du deine Minuten, wir zählen auf dich, wir bauen auf dich, du bist unsere Zukunft.
Ja.
Nee, er lässt ihn 90 Minuten auf der Bank schmoren. Das ist, ja, ansonsten, also, man hört ja auch aus Hannover tatsächlich mittlerweile nur noch Gutes, angeblich, gab es ja Fans, die waren nicht ganz so zufrieden mit Leitl, aber ich, alles, was ich damit bekommen ist, dass sie ihn alle vermissen, ihn gerne wieder zurück hätten.
Ja.
Das ist tatsächlich auch so ich würde sagen, tatsächlich mein einziger Kritikpunkt an Leitl. Schmeiß doch mal die Jungen rein.
Ja, du weißt natürlich auch nicht, was im Hintergrund so ist, ne? Gibt es vielleicht Vorgaben irgendwie in Zusammenarbeit mit Benny Weber und so? Und kann ja auch genau anders laufen, dass man jetzt eben sagt, hey, den oder den wollen wir eigentlich noch verkaufen, lass die bitte weiter spielen, ne? Bevor du jetzt das junge Tafelsilber da aufs Tableau bringst und jetzt wir jetzt schon Anfragen dann eben für die Youngster kriegen, ne? Also vielleicht versucht man auch irgendwie einfach noch zu verstecken vor der kommenden Saison, das weiß ich nicht, aber...
Ja, aber dann hast du hier, da saß noch auf der Bank Marlon Morgenstern. Morgenstern, der ist schon 24.
Ja.
Sein Vertrag läuft jetzt aus. Entweder er schafft's jetzt oder er schafft's gar nicht mehr.
Ja.
So, und dann lass den doch mal spielen. Aber das ist wirklich so dann der einzige Punkt, den ich hätte. Ansonsten bin ich mit Leitl hochzufrieden.
Ja,
mit
dem, komplett.
Was er aufstellt, wie er aufstellt, was er spielen lässt. Super zufrieden. Das Einzige, was ich sage, ist, lass doch mal die Jungen für 5 Minuten ran.
Ja, genau. Komplett. Ja, und dann in der Aufstellung, der letzte war Gechter, der noch fehlt. Gut, über Smash brauchen wir nicht reden, haben wir am Anfang schon gemacht. Aber Gechter war noch, finde ich grundsätzlich immer noch ein sehr, sehr geiles Innenverteidiger oder überhaupt Verteidigertalent. Hat auch alle physischen Anlagen. Ich glaube, aus dem Jungen kann wirklich noch was Großes werden und der wird auch immer noch besser. Das gleiche auch wie Passi Clemens, der jetzt schon so lange verletzt ist. Ich würde aber, ne, also wenn ich einen von den dreien da hinten, von den so gesehen Ur-Berlinern abgeben musste, dann würde ich Martin Dardai ziehen lassen. Und würde, obwohl ich den wirklich, ich mag den irgendwie menschlich so, ne? Der ist auch schon so lange da und natürlich und ist auch ein Dardai und so. Aber den würde ich, glaube ich, dann vielleicht ziehen lassen und dann versuchen, Clemens und Gechter zu halten und dann eben natürlich Toni Leistner jetzt noch ein Jahr wiederzugeben, ne?
Ja, wie gesagt, aus dem Trio wird einer ganz sicher gehen.
Ja, ne, Logo. Wahrscheinlich sogar Dardai, zwei, kann ich mir vorstellen.
Na, ich behaupte, sie lassen nur einen gehen, weil sie mit Masa schon genug Geld eingenommen haben und mit
Wie ist denn die Vertragssituation bei Clemens? Ist das nicht auch so, dass der, wenn du den jetzt, weil hat das ja nur noch nächstes Jahr hat, und wenn du den nicht verlängert kriegst, dann müsstest du ihn jetzt verkaufen, glaube ich, ne?
Lass mich gucken. Pascal Clemens, Vertrag bis, nee, der läuft genau im nächsten Sommer aus.
Genau, das heißt, und ich meine nämlich gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass die schon lange mit dem eigentlichen Vertragsverhandlungen sind, der aber noch nicht zugesagt hat, weil er natürlich auch Angebote aus der Bundesliga hat. Und da könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass der möglicherweise geht. Was sehr, sehr schade wäre.
Es ist tatsächlich so, am ehesten könnten wir auf Martin Dardai verzichten.
Ja.
Es wird aber wahrscheinlich Pascal Clemens werden.
Ja, genau.
Das fürchte ich auch.
Ja.
Und wenn, was geht dann Großverdienern? Kenny geht. Marsa bringt ordentlich was ein.
Dämme geht bestimmt.
Auch bestimmt würde ich gar nicht sagen.
Sollte?
Ja, du mit deinem Hass. Der hat noch ein Jahrvertrag. Bilal Hussein wird gehen.
Mhm.
Wenn sie den nicht verkauft kriegen, dann wird der Vertrag aufgelöst.
Mhm.
Preveljak wird gehen.
Ja.
Niederlechner wird gehen. Das sind schon einige und ich glaube nicht, dass man dann wirklich im Zugzwang ist, zwei aus diesem Verteidiger-Trio zu verkaufen.
Ja.
Wie gesagt, ich befürchte, es wird Clemens, der geht.
Ja.
Der wird noch mal was einbringen und dass man dann sagt, nee, bei Gechter bleiben wir hart.
Ja.
Sei denn, es kommt jetzt wirklich einer an und sagt, naja, hier 10 Millionen.
Ja.
Dann werden sie wahrscheinlich wieder schwach werden.
Naja. Naja, gut, aber aus der Startelf, und das war ja die eigentliche Frage, ne, wer hat eigentlich noch Bock und wer hilft uns da in Zukunft weiter? Sind das ja denn, warte mal, 1, 2, also Sherhand, Masa, möglicherweise Kenny, sind schon 3, sind fix. Ich hoffe auf Dämme, sagen wir mal 3,5. Buralakis wird auch weg sein, sind 4,5.
Ich dann glaube, bist der Vertrag läuft sogar aus.
Und wenn du noch einen von den beiden Verteidigern nimmst, dann bist du ja schon bei 6,5 Spielern. Das ist ja die Hälfte der Mannschaft, die da jetzt gegen Münster aufgelaufen ist. Ne? So, sehe ich auch absolut richtig, auch alleine deshalb, das kann man natürlich sagen, aber scheiße, wir haben einen Riesenumbruch und so weiter, aber was ich gerade schon gesagt habe, wenn da Leute dabei sind, die charakterlich nicht dazu in der Lage sind, auch in solchen verhältnismäßig unbedeutenden Spielen an die Leistungsgrenze zu gehen, dann musst du dich da frühzeitig oder musst dich überhaupt von denen trennen, ist einfach faktisch so. Und ob das dann 5 oder 6 Spieler sind, plus dann eben von der Bank noch welche, also am Ende werden es wahrscheinlich, ich denke mal, 8, 9 Spieler sein, die wir gehen lassen oder verkaufen werden, dann musst du das eben machen. Nur du musst dann halt gucken, dass du Ersatz holst, der vor allem eine gewisse Mentalität mitbringt. Und dahin muss man das Team weiter umtransformieren. Und dieses Argument, was immer so unterschwellig mitspringt, so, ja, aber die ganzen sind doch alles Herthaner und die gehen ja alle und so. Ja, aber wir sind halt jetzt am Ende auch einfach nur im Mittelfeld der Tabelle gelandet, so, ne? Und man neigt immer auch dazu, die Spieler überzubewerten, wenn man Fan ist. Ne? Unsere blau-weiße Brille, die wir alle, jeder Einzelne aufhaben, die lässt uns auch immer glauben, dass die Jungs besser sind, als sie es faktisch sind. Also das hat ja einen Grund, warum die nur auf dem 11. Tabellenplatz geendet sind.
Schwierig, weil was ich so mitbekomme, ist, dass die Fans von anderen Vereinen uns tatsächlich viel, viel besser sehen als wir selbst.
Ja, ich glaube aber, dass die auch oft die Umstände nicht kennen. Die können überhaupt nicht nachempfinden. Dieses, sagen wir mal, mediale Haifischbecken Berlin kennen die nicht. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man sowieso, ist ja auch so eine menschliche Eigenart, dass wir das, was wir nicht haben, favorisieren wir auch tendenziell, ne?
Ja, ja schon, aber das nur zu dem Punkt, dass wir die so überhören, die werden bei anderen Vereinen noch mal wesentlich besser gesehen als das, was sie jetzt abgeschnitten sind.
Naja.
Der Satz hat keinen Sinn ergeben, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist Montag.
Ja.
Lasst mich.
Naja, wir werden mal gucken, wie die das machen.
Ja.
Ich würde gerne noch mal was zu Niederlechner sagen, und zwar zum Goat-Lechner. Der war nun, hat man sicherlich, wenn man die letzten Folgen gehört hat, gemerkt, das ist mein absoluter Lieblingsspieler bei Hertha gewesen, bei unserer alten Dame. Ich bin wirklich mehr als nur ein bisschen traurig. Ich bin wirklich eigentlich richtig traurig, dass er geht, weil ich den wirklich irgendwie sehr, sehr gerne gemocht habe. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, weil der immer an die Leistungsgrenze gegangen ist. Ja, wir hatten auch Phasen, wo man schon gedacht hat, naja, kann er das überhaupt noch dauerhaft? Und wo du auch eben meintest, so, ja, man merkt, dass er langsam oder dass er langsamer wird, dass er nicht mehr so reaktionsschnell ist und so. Aber er hatte halt immer Instinkt und er hat immer Leidenschaft gehabt. Und ich will es hier nur nochmal öffentlich sagen, ey, danke Flori für alles, was du da draußen für uns geleistet hast mit der Fahne auf der Brust. Ich werde dich echt extrem vermissen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, vor allem für dich und deine Familie wieder zu Hause daheim in Minga. Lass es krachen bei den Löwen, schieß die zum Aufstieg, damit wir nächstes Jahr oder sagen wir übernächstes Jahr hoffentlich nicht gegenspielen, weil wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Aber ich wünsche dir viel Spaß und danke nochmal und vor allem Gesundheit für dich. Danke.
Ja, das musst du dir mal reinziehen. Die Löwen haben nächste Saison einen Doppelsturm aus Florian Niederlechner und Kevin Volland.
Ja, zwei absolute Top- oder ehemalige Top-Stürmer in der dritten Liga, also auf Giesings Höhen. Das ist schon geil.
Komm, für die dritte Liga ist das schon echt, echt gut.
Ja.
Also, da läuft was zusammen. Ich weiß gar nicht, wer gerade der Top-Stürmer ist. Ich glaube, dieser Dixon, kann das sein?
Mag sein, ja.
Nee, also ich hab nicht so viele Ahnung von den Löwen. Aber das ist schon, also für die dritte Liga ist das schon Brett.
Ja, komplett. Und ich hoffe, dass die wirklich irgendwie die Transition in diese Liga nochmal schaffen, dass sie die noch gehen können, weil die ist ja auch nicht ohne. Die Jungs da lang auch gut zu, ne? Ist ja so ein bisschen zweite Liga, nur weniger Technik noch. Und dass sie da vor allem heil bleiben.
Ich glaube, das bekommen die hin.
Ja.
Ach, guck mal, bei 1860 spielt ja Lukoki.
Ja, natürlich. Das habe ich dir neulich doch, glaube ich, schon mal irgendwann geschrieben.
Habe ich schon wieder vergessen, diesen Vogel. Ey, das Schwede.
Er hat auch relativ viele Spiele da gemacht, tatsächlich.
Ja, dafür reicht's.
Ja, naja. So, wollen wir noch, nee, warte mal, die ganzen Transfergerüchte haben wir im Grunde genommen gerade schon so ein bisschen abgearbeitet, ne? Aber eine wichtige Baustelle haben wir noch. Da musst du mich mal kurz, nicht nur die Hörer, sondern auch mich mal ein bisschen ins Boot holen, weil ich das jetzt am Wochenende überhaupt nicht verfolgt habe. Das Bolt als neuer Sportchef raus ist, war schon klar, aber jetzt ist auch Rosen raus. Warum?
Gute Frage, nächste Frage. Ich einfach wieder dieses ich glaube, für ganz grundsätzlich sind wir für diese Kaliber nicht so interessant, nicht hoch, ich will nicht sagen hochwertig, sondern du hast jetzt einfach ein Präsidium da mit bestimmten Vorstellungen, was auch diese Vorstellung durchsetzen möchte, und dann kommen da so Leute, die dann quasi, oder sollen dann Leute kommen, die Alleinherrscher werden sollen.
Ja.
Oder wollen.
Ja.
Wollen, besser gesagt. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert grundsätzlich nicht.
wir sind da so ein bisschen speziell. Wir sind halt nicht Gelsenkirchen oder sowas, die dann immer so einen starken Mann installieren, sondern genau das wollen wir ja nicht, sondern es muss halt jemand sein, der sich da einfügt. Mhm. Und da sind, glaube ich, weder Bolt noch Rosen für geeignet.
Ich glaube, weil wir auch kein Zwischen, also wir sind nicht dieses typische Zwischending, ne? Viele Vereine haben ja irgendwie so eine starke Führungspersönlichkeit, also sind so hierarchisch aufgebaut, nicht nur auf dem Papier, ne? Sondern wo dann eben der Präsident oder der dann eben schon sportliche Leiter dann die absolute Führungsrolle hat, vielleicht noch irgendwie einen Adjutanten. Oder die andere Variante ist, dass du, was wollte ich denn jetzt erzählen? Achso, dass es so halt eben ist, wie es jetzt bei uns ist, ne? Dass wir eine neu gewählte Präsidiumsebene hat, die, glaube ich, sehr, sehr, sagen wir, kollegial miteinander umgeht, ne? Also die schon versuchen, irgendwie sich da auf Augenhöhe alle zu begegnen und wo keiner dem anderen irgendwie die Position, die er inne hat, nicht gönnt, sondern die versuchen wirklich gemeinsam, also wirkt es immer, ne, was für Hertha zu machen, und da passt halt dann so ein von extern geholter, starker Mann vermutlich auch einfach gar nicht so richtig rein, ne?
Ja, jetzt kann man natürlich, ja, er hat andere Verpflichtungen, ich weiß gar nicht, er macht jetzt irgendwas Beratendes oder sowas. Ja, es passt nichts. Also den Azuzi, den habe ich ja letzte Woche irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen. Ja, aber Fürth ist halt auch immer so ein kleiner Verein, der fast immer das Maximale rausholt. Vielleicht wäre der doch gar nicht so schlecht. Und Sauer ist natürlich, den kennt man bei uns. Der ist da. Ja, also wir lassen uns überraschen.
Ich hatte noch mal einen Namen irgendwie heute auch irgendwie gelesen, der nennt sich irgendwie Samir Arabi. Ich kannte den nicht, der ist wohl irgendwie der Sportchef auch ziemlich lange bei Bielefeld gewesen. Der soll wohl jetzt angeblich auch im Rennen sein. Was hältst du von dem?
Naja, du siehst ja, dass Bielefeld, ja gut, sie haben aber auch eine ganze Weile gebraucht, um jetzt wieder dahin zu kommen, dass sie wieder aufsteigen in die zweite Liga. Hatten aber zumindest immer einen Kader, der in den Spielen, auf die es ankommt, sprich K.O.-Spiele, sprich Pokalspiele, in den letzten Jahren immer überperformt hat.
Ja, vor allem auch mit sehr geringen Möglichkeiten. Ich meine, klar, Bielefeld ist eine absolute Traditionsmannschaft, aber auch kleines Stadion, kleine Fanbase, kleine Stadt, die es eigentlich nicht gibt. Aber es ist dennoch so, dass die für das, wo sie eigentlich herkommen, finde ich, doch auch sehr häufig oder sehr lange überperformt haben, ne? Mit dem Auftritt in der Bundesliga und so weiter. Und da ist der Mann vielleicht, auch wenn wir ihn gar nicht kennen, aber
ähnlich wie Fürth.
Genau, also die Vorzeichen sehen jetzt nicht so schlecht aus, finde ich. Also mit wenig Geld und dann doch irgendwie Talente zu finden oder die Diamonds in the Rough zu finden auf dem Transfermarkt, warum nicht?
Genau, ich glaube nämlich, wir müssen uns auch von diesem Gedanken verabschieden, dass wir jetzt so ein Kandidat sind für diese, naja, in Anführungszeichen, in großen, fetten Anführungszeichen, großen Namen.
Ja.
Weil wir haben ja letzten Endes keine Kohle, haben aber eine riesen Erwartungshaltung und einen Verein, der überhaupt nicht leicht zu betreuen ist, weil der einfach so groß ist, dass er in alle Richtungen gleichzeitig geht, bei allen Traditionsvereinen. Und du musst halt mit sehr wenig Geld sehr viel erreichen. Und wahrscheinlich sind dann die Kaliber Arabi Azuzi tatsächlich die besseren.
Ja.
Weil die mit wenig Geld wirklich viel erreichen können.
Ja. Na, mal sehen. Ich bin mal gespannt, wann sie es überhaupt lösen, ne? Wann sie sich für einen entscheiden, wann dann irgendwann einer zusagt, wann es eine Einigung gibt, wann wir da einen neuen begrüßen dürfen. Aber allzu lange sollte es doch jetzt eigentlich nicht mehr dauern, denke ich, ne? Weil es ist jetzt noch eine Woche, dann ist die Liga vorbei und dann geht das Rattenrennen auf dem Transfermarkt richtig los.
Ja, aber das macht ja Benny Weber. Also, ja, es wäre natürlich besser, ne, je früher, desto besser. Aber ich denke, die Kaderplanung wird schon laufen mit Benny und mit Stefan.
Ja.
Leitl und André Mijatovic.
Ja.
Und die werden schon einen guten Kader zusammenbauen.
Ja.
Gehe ich mal von aus.
Na, gucken wir mal. Eine letzte Frage zu Hertha habe ich noch, weil über die Lizenz möchte ich jetzt heute nicht mehr sprechen, da habe ich mir keine Lust zu. Ich ganz ehrlich.
Nee.
Das schieben wir einfach mal weg, so wie Hertha das auch macht. Nein. Immer schön nach hinten schieben, fragt schon keiner. Castore, wann können wir mit dem neuen Trikot rechnen? Ich sehe jetzt wirklich jeden Tag die allerdollsten neuen Trikots, die Vorentwürfe von all aus der Fanbubble, von den fiesesten Trikots, die du dir jemals vorstellen kannst. Wann stellen sie das Ding vor?
Oh, ich hoffe, möglichst bald.
Wenn du den Ausrüster nicht wechselst, ist es doch meistens so, dass dann eigentlich normalerweise, außer war bei uns auch nie, aber bei vielen anderen oder bei anderen Vereinen ist es häufig so, dass am letzten Spieltag eigentlich die neuen Trikots getragen werden.
Die Bauern sind jetzt schon letztes Wochenende da drin aufgelaufen. Ja. Also ich hoffe, sie kommen wirklich bald.
Ja.
Damit wir alle wieder unser hart verdientes Geld für ein Stück Bling Plastikstoff rausschmeißen können.
Ja, die müssen sich sowieso auch alleine deshalb beeilen, weil wir im Juni nach Südfrankreich fahren und da möchte ich mein neues Castore Hertha Jersey rocken. Also los geht's.
Also ich gucke gerade, im letzten Jahr gab's Anfang Mai den großen Leak über die neuen Trikots. Also kommen die da wohl relativ spät. Mhm. Ja. Und ich gucke sie mir gerade nochmal an und die sehen wirklich schick aus, was sie so haben.
Ja. Ja. Glaubst du, dass wir jetzt am letzten Spieltag gegen Hannover, weil es ja diese tolle Paarung gibt, Leitl spielt gegen seinen Ex-Verein, dass wir da nochmal das Spiel ziehen werden? Oder was denkst du?
Ich sag mal unentschieden. Ich sag mal unentschieden, weil für uns geht's gut, wenn Nürnberg verliert, könnten wir noch Zehnter werden. Die Jungs haben jetzt schon am Wochenende bewiesen, dass sie das am Arsch vorbeigeht. Mhm. Hanoi kann auch nicht mehr aufsteigen. Also ich glaube, es wird ein Unentschieden der gruseligen Sorte.
Mhm.
Und wir werden trotzdem alle gute Laune haben, weil es wird warm sein und das Bier wird kalt sein und wir werden alle da sein und
Und haben dann einen wunderbaren Saisonausklang. So oder so.
Genau. Und ich kann nur noch mal allen empfehlen, laut wissenschaftlichen Untersuchungen ist Sprite das absolute Anti-Kater-Getränk.
Das hast du mir am Wochenende auch empfohlen, ne?
Ja, es ist tatsächlich so, weil da anscheinend alles drin ist, was du nach so einem Kater brauchst.
Ja.
Bis auf die Kohlensäure. Das mit der Kohlensäure stelle ich mir irgendwie schwierig vor, wenn du sowieso schon, wenn dir leicht übel ist.
So ordentlich schütteln am Tag vorher schon immer.
Ja, aber ansonsten Sprite.
Geil. Werde ich beim nächsten Mal beherzigen, als du mir das am Wochenende geschrieben hast, war ich schwer in der Lage, zum nächsten Supermarkt zu laufen. Naja. Schwamm drüber.
Ja, man muss halt ein bisschen vorplanen. Ne?
Ja, das ist okay. Ist dir aufgefallen, dass der wunderbare und ich sag mal der Gottvater der aller Podcasts, unser Ausbilder, unsere Ziehmutter, unser der einzig wahre Podcast, der größte Hertha-Podcast, den es jemals gegeben hat und den es für immer geben wird, der Exil-Herthaner-Podcast von Andi Bremchen, dass die jetzt 150 Folgen haben. Hast du das mitgeschnitten?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe den letzten auch nicht gehört. Tatsächlich, weil ich sehr mit mir selbst, es tut mir leid, Andi, ich war halt sehr mit mir selbst beschäftigt. 150?
Ach, das ist Scheiße. Schon echt ein Brett und ich muss wirklich, wirklich sagen, herzlichen Glückwunsch dazu. 150 Folgen ist richtig geil, dass du machst das jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren, wenn ich richtig informiert bin oder mitgezählt habe. Und das ist einfach immer noch der Podcast, an dem man sich orientieren muss und der da den Goldstandard setzt. Für mich ganz persönlich und auch für dich, glaube ich, ne? Uns beide wir hätten nie zusammengefunden, wenn es Andi Bremchen nicht geben würde und den Exil-Herthaner-Podcast hört den, damit er auch bald seine 300. Folge hat und sich bis ins nächste Jahrzehnt dann hoffentlich auch verdreifacht hat. Also danke, Andi, nochmal an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Auf Spotify kam die erste Folge am 20. Oktober 2018.
Dann sind wir jetzt bei 7 Jahren. Alter Falter. Das verflixte siebte Jahr. Aber das,
Ja, genau. Es tut mir leid, ich habe es wirklich nicht mitgekriegt. Genau, herzlichen Glückwunsch, Andi. Das machst du auch noch mindestens 70 Jahre. Und das ist ja, also, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. wir alle hoffen, dass wir es nicht bis zu 150 schaffen, weil irgendwann wird es dann zu viel.
So, ich habe noch eine Frage. Ich habe heute schon wieder unfassbar viele Fragen an dich. Es tut mir wirklich leid, David, aber
ich habe Hunger.
Ich habe aber eine Nachricht bekommen und wurde darauf hingewiesen von dir da draußen, Andreas aus Zeven, ob ich denn das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco kennen würde. Ich kannte das tatsächlich, habe es aber nicht umfänglich in voller Buchstärke gelesen, sondern ich habe das mal in einem Rutsch so ein bisschen durchgearbeitet. Was weißt du, David, über das Foucault'sche Pendel?
Das Pendel an sich oder
über das Buch, über den Roman? Ja.
Über den tatsächlich nichts, allerdings ist Umberto Eco immer sehr geil.
Absolut. Und in diesem Buch geht es letztendlich, also spielt natürlich selbsterklärend in Italien, es geht darum, dass drei Intellektuelle aus Langeweile heraus fiktive Weltverschwörungen erfinden, wo es sich dann so um Geheimorden und Tempelritter, Rosenkreuzer und was auch immer so dreht. Und das nennen sie dann der Plan, das erfinden sie. Und das ganze Ding läuft irgendwann völlig aus dem Ruder, läuft außer Kontrolle. Und die Verschwörungsgläubigen, also die Anhänger von denen, nehmen das dann irgendwann ernst. Und irgendwann verschwimmen dann Realität und Fiktion. Es ist sehr, sehr geil. Es ist ein geiles Teil. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich es ja schon fast frech finde, Andreas. Weil du damit natürlich auf unser letztes Segment in diesem wunderbaren kleinen Podcast anspielst. Wo wir auch, bei uns auch Verschwörung und Fiktion und Realität immer komplett miteinander verschwimmen. Aber weil du ein wahnsinnig lieber Kerl bist, ich dich wirklich, wirklich aus der Entfernung sehr gerne mag, lasse ich es dir jetzt einfach mal durchgehen.
Aber nur aus der Entfernung.
Ja.
Ich habe gerade mal in meinem Bücherregal geguckt. Ich habe hier statt tatsächlich nur Baudolino, der Name der Rose und die Nachschrift zum Namen der Rose von Umberto Eco stehen.
Ja, stark auch, ja.
Also ein bisschen habe ich was, aber das ja, tatsächlich nicht.
Guckt oder holt euch die Leit aus der Ortsansässigen oder aus der Stadtteilbücherei, leiht euch die Romane von Umberto Eco aus. Die sind wirklich richtig, richtig gut. Ja. Ist ein absoluter Tipp. Danke auf jeden Fall an Andreas nochmal für den kleinen Hinweis. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Vielen Dank.
Oh nein, ich habe, das stimmt gar nicht, ich habe auch noch sein Sachbuch Kunst und Schönheit im Mittelalter.
Du alter Flexer. Du alter Flexer. So, wir beide gehen jetzt in die Bibliothek, leihen uns noch die neuesten Schinken aus. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche in alter Frische wieder. Beschließen die Saison ohne Rückblick, sondern einfach nur mit einem Ausblick. Alle anderen machen immer Rückblicke. Finde ich nicht, also ja, machen nee, wir nicht. Ach, nein, wir machen Ausblicke. Nee, so nein, immer nach vorne das, denken. Es geht immer weiter.
Und immer weiter den Abgrund, genau.
So sieht es nämlich aus. Und bevor der jetzt den Planeten jetzt zerfetzt und die Umwelt komplett kollabiert und das Erdmagnetfeld sich verabschiedet, müssen wir auf jeden Fall noch aufsteigen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hertha, beeil dich da draußen, kauf jetzt ordentliche Jungs ein für kleines Geld. Und euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche. Passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen, bleibt gesund und haui.
Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch an Andreas, also den anderen Andreas, Bremchen. So viele Andreas. Ich kenne definitiv so viele Andreas. Geht auch allgemein so wieder in irgendeine Bibliothek, weil die haben es verdient. Die sind gut. Das ist tatsächlich eine der besten Erfindungen aller Zeiten. Und wir sehen uns dann Sonntag, weil ich werde da sein. Ich werde das Spiel live verfolgen. Ich werde mich nicht ärgern, egal wie es ausgeht. Und dann sehen wir doch einfach mal positiv in die Zukunft, weil wir haben noch ein paar Juwelen im Kader. Wir haben noch ein paar Jungs, die für uns spielen wollen. Und wir haben echt gutes Trainerduo. Und den Rest kriegen wir auch noch irgendwie gewuppt. Also bis denne, wir sehen uns Sonntag. Gib mir ein Bier aus oder zwei oder so. Howie.